Weiter unten, 1-2 Kilometer entfernt und doch zum Greifen nah, lag das zerstörte Aachen. Nirgendwo ein Lebenszeichen. Die Gestalten, die sich an den Häuserwänden entlang drückten, waren unsere Infanteristen. Über den Häusern, über den Dächern zogen graue Rauchfahnen dahin, die sich in nichts auflösten. Ich sah weiße Mauern und rote Dächer und gelegentlich einen Kirchturm und fragte mich, wie es möglich war, dass nach dem ganzen Bombardement noch so viel stand. Ich erinnerte mich an Saint-Lon, Perrier und Coutances. Ich sah die vielen weißen Fahnen, die aus den Häusern hingen. In der Luft lag eine gespenstische Stille. Eine Stille, die jeden Laut übertönt. Eine Stille, die erfüllt ist von grauenhaften Todesschreien. Eine so eindrückliche Stille hatte ich schon einmal auf einem leichenübersäten Schlachtfeld empfunden. Mir lief es kalt über den Rücken, und auf meiner Stirn stand der Schweiß, obwohl draußen ein herbstlicher Wind wehte. Das war am 22. Oktober, nachmittags um 2:30. Abends wurde im Radio gemeldet, dass Aachen um 3 Uhr kapituliert habe. 11. Lange Zeit versuchten wir, nach Aachen hineinzukommen, doch obwohl wir offiziell zur 1. Armee gehörten, betrachtete der militärische Nachrichtendienst die Stadt als seine Domäne, die er mit niemandem, auch nicht mit der Abteilung Psychologische Kriegsführung, teilen wollte. Was sich in den letzten Tagen Aachens abspielte, erfuhr ich aber auch so. Die ungewöhnliche Geschichte, wie unsere Armee die Stadt übernahm und wie stümperhaft die Militärverwaltung vorging, brachten meine Kollegen und ich 3 Monate später ans Tageslicht. Die Aachener Verhältnisse waren beispielhaft für das, was später in anderen deutschen Großstädten passierte. Am 13. September